Dauerwerbesendung.
Semiotik, was ist das und was kann man damit anfangen? Und zu diesem Thema Semiotik habe ich den Klaus Kerschensteiner, Dr. Klaus Kerschensteiner, hier im virtuellen Studio eingeladen, nicht im Studio eingeladen. Und die Zeichentheorie ist sein persönliches Tor zur Wertewelt. Semiotik verwendet er als ganzheitliche Methode, um Unternehmen und Teams zu führen. Und er analysiert auch die Zeichenwelt seiner Umgebung holistisch und leitet daraus Handlungsprozesse und Organisationsempfehlungen ab. Semiotik dient dem Klaus als Mittel, um kulturelle Codes zu entschlüsseln. Und dieses Wissen hilft ihm anschließend bei der Kommunikation von Werten und Botschaften. Semiotik ist das A und O in der Markenkommunikation. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr eben kein Wort verstanden habt, also ihr habt es verstanden, aber vielleicht nicht den Inhalt, dann geht es euch genauso wie mir. Und ich begrüße natürlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen und natürlich auch den Klaus. Klaus, was habe ich da gerade erklärt?
Hallo Ulrich, freut mich, dass ich hier sein kann. Das war eine sehr komplexe Einführung, habe ich schon gemerkt. Wenn ich das irgendwo genau so geschrieben habe, muss ich mir nochmal Gedanken machen.
Steht's auf deiner Webseite?
Ja, da muss ich mir glatt Gedanken machen, ob ich das nicht nochmal entschärfe. Da versteht ja kein Mensch, was eigentlich gemeint ist. Im Grunde, Semiotik ist schnell erklärt, ist eine Wissenschaft, die sich mit Zeichen beschäftigt. Wie verwenden wir Menschen?
Also mit so Symbole wie Verkehrszeichen oder ähnliches.
Verkehrszeichen sind im Grunde das klassischste und einfachste Beispiel, mit dem man im Grunde jeden erreichen kann, mit dem jeder versteht, um was es geht. Ja. Wenn wir an eine Kreuzung fahren und es gibt kein Verkehrszeichen, funktioniert die Kreuzung auch. Kommunikation funktioniert auch mit wenig Zeichen. Jedes Schild, jedes Straßenschild, das wir an die Kreuzung stehen, müssen wir verstehen. Zeichenverständnis ist ein ziemlich komplexer Prozess. Ja. Da gehört einiges dazu. Wie wir Menschen Zeichen verstehen, wie diese Zeichenkommunikation funktioniert, das ist das Themengebiet und das Untersuchungsgebiet von Semiotik.
Ja, aber was hat es mit Unternehmen und Prozessen zu tun? Also wenn ich jetzt eine Straße entlang fahre, dann sehe ich dann dieses Kreuzungsschild oder Vorfahrtsschild oder Vorfahrtachtenschild, Stoppschild, whatever. Aber was hat das mit Unternehmen und zu tun und Prozessen?
Unglaublich viele Berührungspunkte, unglaublich viele Überschneidungspunkte im Mikrokosmos. Ich gehe in eine Besprechung, Unternehmensbesprechung, stelle ich mir die Frage, wer hat eingeladen? Wie ist die Einladung passiert? Wurden alle involviert? Wer steht im BC? Wer steht in Blindkopie? Wenn ich den Meetingraum betrete, wie sieht der Meetingraum aus? Ist er geschmückt, dekoriert, vorbereitet? Gibt es eine Vorbereitung? Gibt es eine Agenda? Das sind alles Zeichen, die ich wahrnehmen kann, die mir in dem Gefühl des Meetings, das gleich kommt, helfen, mich auf das Meeting vorzubereiten, mich auf das Meeting einzustellen, mich auf die Teilnehmer des Meetings einzustellen, mich auf die Sprache des Meetings einzustellen und so weiter und so fort. Und das ist ja nur ein kleiner Mikrobereich, Meeting. Da gibt es natürlich noch ganz andere Bereiche wie Unternehmensführung als solches, wie funktionieren Schnittstellen zwischen Produktion und Verwaltung und so weiter und so fort, die ich anhand der Zeichen, die das Unternehmen sendet, analysieren und erkennen kann.
Wenn ich jetzt so einen Meetingraum hernehme, weil du gerade das Beispiel genannt hast, hat das was mit dem Gesamteindruck zu tun, der schon anfängt mit der Einladung, die vielleicht per E-Mail kommt oder per was auch immer? Wie ist das aufbereitet? Ist es einfach so hingeschludert oder hat sich vielleicht jemand auch ein bisschen Mühe gegeben? Und hat das auch da was mit zu tun? Also ist Semiotik nicht nur ein Schild, sondern der Gesamteindruck?
Genau, ganz genau. Das ist im Grunde auch das, was du in dem Intro, in meinem Intro etwas unverständlich holistisch genannt hast, also ganzheitlich, eine ganzheitliche Betrachtungsmethode. Ich schaue mir also nicht nur an, wie ist das Meeting gestaltet, sondern eben auch, wie ist eingeladen worden, wie sieht der Raum aus. Auch das kann ein Zeichen sein, kann zeichenhaft sein. Es gibt ja unterschiedliche Meetingräume in vielen Unternehmen. Welchen Meetingraum habe ich gewählt? Warum habe ich ihn gewählt? Warum eignet sich ein Meetingraum besser als der andere? Für große Besprechungen, für kleine Besprechungen, für intime Besprechungen. Also da gibt es ja eine ganze Menge. All diese Betrachtungsweisen sind Zeichen, die ich als Semiotiker wie einen Text lese. Also das ist im Grunde das, was ich mache. Ich versuche, Organisationen, Umgebungen, Unternehmen, Verhaltensweisen wie ein Buch zu lesen, das irgendwo beginnt und irgendwo endet, das in einen Kontext eingebettet ist, in einen kulturellen Kontext, in einen sozialen Kontext. Und diesen Text versuche ich zu lesen und daraufhin Ableitungen zu treffen.
Und dieser visuelle Eindruck, den wir von einem Meetingraum haben oder von was auch immer, spielt ja keine Rolle, der wirkt sich natürlich dann auch irgendwie auf die Psyche aus, oder?
Ja, vollkommen.
Oder innere Einstellung, auf die innere Einstellung. Also wenn ich mir das vorstelle, ja, du hast jetzt eine Gruppe von Nerds, so IT-Nerds eingeladen. Mhm. Ja? Und dann legen die natürlich jetzt vielleicht weniger Wert darauf, wie der Meetingraum aussieht. Die interessiert nur, sind ausreichend Rechner da oder Kapazitäten vorhanden oder Anschlüsse, um die Dinger da anzuschließen. Währenddessen, wenn du bei einer Modefirma bist, dann sollten vielleicht auch noch ein paar Blumen da stehen. Das Ganze sollte vielleicht halt erleuchtet sein und was weiß ich was. Ist das dann auch sowas, dass man den Gesamteindruck, dass der Gesamteindruck sich dann auch auf, oh Gott, was ist denn hier los oder was wird denn das werden, dass sich das dann auch auf die Einstellung der Teilnehmer auswirkt?
Vollkommen, da triffst du genau den Kern. Und das kann natürlich positive Gefühle bewirken, wenn, ja, wie du schon sagst, wenn vielleicht Blumen oder Stoffreste, Farben verwendet werden in einem Designumfeld. Der Informatiker legt vielleicht eher Wert darauf, schnell zum Thema zu kommen, das Meeting möglichst kurz zu halten, damit er wieder ran an seinen Rechner kann, wie du schon sagst. Das ist natürlich sehr klischeehaft, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Das kann allerdings auch sehr anregend sein, wenn man die Leute da aus ihrem Kontext mal rausholt und sich konfrontiert mit Unvorhersehbarem. Ja? Im Meetingraum die Stühle entfernen. Plötzlich gibt es keine Stühle mehr, alle müssen stehen. Absolut kreatives Umfeld, sehr spannende Umgebung, kann also auch auf andere Art und Weisen genutzt werden, zum Beispiel für kreative Prozesse.
Ja, spannend. Das heißt, man geht in den Meetingraum, erwartet jetzt irgendwie die U-Ordnung, Anordnung heißt das, glaube ich, oder diese runde Anordnung. Ja, Ufer. Und plötzlich sind dann nur Kissen auf dem Boden, weil, warum auch immer,
zum Beispiel,
man vielleicht jetzt mal irgendwas ganz anderes machen möchte. Und plötzlich werden die Leute wach und denken, was passiert hier gerade?
Genau so. Ja. Also eine von vielen möglichen Nutzungsformen, aber das passiert, wenn man die Zeichen, beziehungsweise ja in dem Fall dann die Gegenstände im Raum analysiert oder zumindest gut beobachtet und sie umnutzt, nutzt für gewisse Vorgänge, wie jetzt in deinem Beispiel. Wäre zum Beispiel eine sehr schöne Nummer, ein Sitzkreis.
Ist die Semiotik jetzt ausschließlich auf visuelle Eindrücke begrenzt oder geht es auch um, was weiß ich, was Gerüche, geht es auch um Gefühle, beispielsweise ist es warm, ist es kalt, ja, oder auch Geräusche, ist draußen, fährt da gerade die S-Bahn vorbei oder wird da gerade eine Baustelle, ja, wird da an der Baustelle gearbeitet? Hat es auch da was mit zu tun?
Absolut, ja. Definitiv über alle wahrnehmbaren Sinneseindrücke hinweg. Ja, ich habe promoviert in Verpackungssemiotik, das heißt, also mein Schwerpunkt waren Handelsverpackungen und habe mir die angeschaut. Und natürlich ist offensichtlich, dass eine Handelsverpackung, von mir aus ein Orangensaft, ein Abbild von einer Orange auf seinem Karton hat. Aber es muss ja nicht ein Karton sein, es kann auch eine Glasverpackung sein. Glasverpackung ist zum einen unterschiedlich umweltfreundlich, sie liegt anders in der Hand, sie raschelt nicht, wie es beispielsweise eine Kartonverpackung macht. Beim Öffnen des Verschlusses gibt es ein anderes Geräusch. All diese Zeichen nehmen wir wahr und all diese Zeichen beeinflussen natürlich, wie wir das Produkt wahrnehmen und wie gerne wir es kaufen, wie positiv wir es wahrnehmen. Deswegen, das geht über alle wahrnehmbaren Sinneseindrücke hinweg.
Da gibt es ja bei der Autoindustrie, gibt es ja echt so eine Akustikabteilung, habe ich irgendwann mal einen Bericht drüber gesehen. Die beschäftigen sich damit, wie sich es anhört, wenn die Tür geschlossen wird. Ob das so klack macht, ja, wie bei so einer Billigmarke oder so wumms, ja, bei einem Premiumfahrzeug zum Beispiel, ja. Und da gibt es wirklich Leute, die haben da irgendwie Hunderte von Mikrofonen und da wird nachher, je nachdem welcher Dämmstoff da eingesetzt wird, ich hoffe, dein Name ist richtig, dass dann der Sound der Tür sich so oder so anhört.
Genau so ist es. Das gilt ja natürlich für Das war jetzt das auditive Moment. Gleiches gilt auch für die Haptik. Ja, wie muss sich ein Lenkrad, wie müssen sich die Ledersitze, wie müssen sich Sitze anfühlen? Wie muss es sich anfühlen, weil du gerade von der Tür sprichst, wenn sie quasi ins Schloss fällt oder zufällt? Wie muss sie gedämmt werden? In welcher Form? Also geht die Tür dann langsam zu? Geht sie fest zu? Auch das nehmen wir ja wahr, natürlich akustisch, aber wir merken es auch, wenn wir den Griff ziehen. Wie öffnet sich die Tür? Schnell, langsam, schwer? Das sind alles wahrnehmbare Zeichen, ja.
Und das ist alles Semiotik. Das heißt, es geht über die Standardverkehrsschilder hinaus oder die Logos eines Unternehmens, sondern es ist, ich bitte um Korrektur, wenn ich was falsch sage, ja. Es ist der Gesamteindruck einer Situation oder einer bevorstehenden, möglicherweise bevorstehenden Situation und wie wir ihn mit all unseren Sinneskanäle aufnehmen und dadurch unser Verhalten auch beeinflusst wird.
Schön zusammengefasst. Was
Ist das so ungefähr richtig?
soll ich
Ja.
da noch hinzufügen? Ja, ganz genau. Nee,
Das weiß
ganz
ich ja
genau
nicht.
so.
Du hast studiert, nicht
Ganz
ich. Ja.
genau so ist es.
Also ganz genau so ist es. Aber was sagst du, wenn Menschen der Ansicht sind, sie sind nicht beeinflussbar? Das hört man ja auch sehr oft. Ich bin so rational, ich bin nicht beeinflussbar.
Das ist natürlich Humbug. Nicht beeinflussbar gibt es nicht. Wir werden immer beeinflusst. Schwieriger wird es oder nicht schwieriger, die Vorstellung, dass man die Zeichen nicht bewusst wahrnimmt. Also wenn jemand sagt, ich bin nicht beeinflussbar, das stimmt nicht, wir sind alle beeinflussbar, wir sind mehr oder weniger bewusst am Interpretieren von Zeichen. Es gibt mit Sicherheit auch diejenigen, die sagen, ich kann das alles ausblenden, weil ich diese bewusste Wahrnehmung der Zeichen nicht habe oder sie mir antrainiert habe, dass ich Zeichen nicht mehr bewusst wahrnehme. Gerade im medialen Umfeld ist es ja ganz deutlich sichtbar. Wir werden von Massenmedien ja bombardiert mit Informationen. Das können manche Menschen sehr gut ausblenden, andere Menschen eben sehr weniger. Die lassen sich dann sehr leicht ablenken und auch sehr leicht beeinflussen. Da gibt es natürlich schon diejenigen, die sagen können, das tritt an mich gar nicht heran. Politische Meinungen kann ich komplett ausblenden. Das funktioniert. Unbewusst nehmen wir Zeichen aber natürlich trotzdem wahr. Das heißt, unbeeinflussbar, das funktioniert nicht.
Funktioniert nicht. Und kann es auch sein, dass wenn wir beeinflusst wurden, dass wir uns an die Zeichen oder an die Umgebung gar nicht mehr so detailliert erinnern
Ja,
können?
also das passiert sehr oft. Und diese bewusste Zeichenwahrnehmung, auch die muss man sich antrainieren, wenn man das überhaupt will. Tatsächlich kann ich natürlich auch jeden verstehen, der sagt, ich will eigentlich gar nicht so viel Eindrücke, ich will eigentlich gar nicht so viel Zeichen aufnehmen können, um mich auf die wichtigen Dinge fokussieren zu können. Man ist dann natürlich auch sehr schnell abgelenkt, wenn man durch die Stadt läuft und jedes architektonische Detail sofort analysieren möchte. Das ist schon auch anstrengend, wenn man mit mir durch die Stadt läuft und ich dann an Torbogen stehen bleibe oder an Straßenschildern stehen bleibe oder an Gullydeckeln stehen bleibe, weil sie mich interessieren. Also hat Vor- und Nachteile, um es mal so zu sagen.
Also, wer das nicht nachvollziehen kann, ich kann das wunderbar nachvollziehen. Der Grund ist folgender: Wenn man in eine neue Stadt besucht, ja, so einen Städtetrip macht zum Beispiel, ja, und dann schaut man sich ja alles mehr oder minder so detailliert an, wie es nur geht. Und was du gerade gesagt hast, das ist auch sehr, sehr anstrengend zum Teil. Wenn man aber durch die eigene Stadt geht oder Dorf, in dem man wohnt, dann merken wir manchmal Veränderungen überhaupt nicht, weil neues Geschäft, ja, haben wir gar nicht mitbekommen, ja. Und dann sagt irgendjemand, du, da ist ja der Drogeriemarkt schon seit 2 Jahren, oh, nie gesehen. Ja, weiß ich gar nicht, ja, gibt es das wirklich, ja. Und das finde ich total spannend. Und auch, dass Menschen die Umgebung unterschiedlich wahrnehmen. Beispielsweise, es macht ja einen Unterschied, ob jemand mit der S-Bahn fährt oder mit der U-Bahn, also mit dem Öffentlichen, oder mit dem Auto. Der hat von seiner Umwelt eine komplett andere Wahrnehmung als der halt, wie gesagt, mit dem MVV hier in München fährt, weil er muss auf bestimmte oder sie muss auf bestimmte Dinge nicht achten.
Genauso ist es. Sehe ich ganz genauso. Ein klassisches Beispiel, wenn wir vorhin schon auch im Straßenverkehr, jetzt mit U-Bahn wieder im Straßenverkehr waren. Baustellen, die lange Zeit da waren, die nicht mehr da waren und dann eine Geschwindigkeitsbegrenzung in Kraft tritt. Tempo 30, Tempo 50, die Zone, die sich nicht ändert. Wir fahren jeden Tag mit Tempo 30 durch die Zone oder Tempo 50 plötzlich begrenzt auf Tempo 30. Das nehmen wir wahrscheinlich gar nicht wahr, sondern fahren halt einfach unseren normalen Stiefel weiter. Deswegen ein klassisches
Ja,
Beispiel, ja.
spätestens wenn das Blitzfoto dann per Post zugestellt wird und der Strafzettel, dann wissen wir, dass man dort nur 30 fahren
Dann
durfte.
wissen wir es. Genau so ist es.
Ja. Dann wird das Ganze ja auch, dieser Gesamteindruck optisch, ich nehme an, dass es eher optisch ist, oder ist es unser Hauptsinnesorgan optisch? Also die Augen?
Hauptsinnesorgan, weiß ich nicht, würde ich jetzt vielleicht so gar nicht sehen, aber dadurch, dass wir viel optisch wahrnehmen, zumindest die meisten von uns, und uns den optischen Zeichen am ehesten bewusst werden, könnte man sagen, Hauptsinnesorgan. Natürlich gelten alle gleichermaßen, nur
Ja, klar.
weißt du ja selber im Tagesablauf, wenn draußen die Vögel zwitschern am Morgen, ja, das wirst du vielleicht akustisch wahrnehmen, aber den Stadtlärm, der so dich umgibt im Tagesablauf, der wird dir gar nicht mehr auffallen. So, optisch,
Ja, das heißt, man blendet
ja,
den
genau.
aus, man blendet den dann aus. Und das kann aber auch optisch passieren. Du hast mich nicht gesehen gestern, ich bin an dir vorbeigegangen. Ups, ja, keine Ahnung, ja, kann sein, muss nicht sein. Ja. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir durch, bleiben wir bei dem visuellen Eindruck, dass wir uns auf das verlassen, was unsere Sinnesorgane oder unser Sehzentrum uns zur Verfügung stellt. Ist das denn immer eins zu eins das, was uns wirklich umgibt?
Das würde ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Letztlich sind all die Zeichen, die wir optisch wahrnehmen, eine Möglichkeit, wie wir aus etwas Bedeutung ziehen können. Also Sinneseindrücke. Ja? Da gibt es aber noch viel mehr. Also natürlich zählt der optische Eindruck, den wir haben. Es zählt aber auch soziale Interaktion mit Freunden, mit einem sozialen Umfeld. Wie nehmen die ein gewisses Zeichen wahr? Du nimmst optisch wahr einen Film, du hast einen Film gesehen. Der Film war für dich unglaublich spannend, du hast sehr viele persönliche Eindrücke daraus gezogen. Du sprichst mit einem Freund, der sagt: Boah, furchtbarer Film, wie konntest du dir den überhaupt fertig anschauen? Ich habe nach einer halben Stunde abgebrochen. So, ganz unterschiedliche Bedeutungen, die durch diesen Film entstehen, die du visuell wahrgenommen hast, die dein Freund wahrgenommen hat, der vielleicht mit unterschiedlichen Wertvorstellungen rangegangen ist, weil er den Film aus einer Perspektive gesehen hat, der soll mich jetzt aufbauen und motivieren. Er war total depressiv und naja, hat dann eben abgebrochen.
Darf ich
Unbedingt,
ein Beispiel für so einen
ja,
Film
gerne.
nennen? Ja, das ist so der, ich sage jetzt mal so, Männer-Frauen-Film. Ja, da gibt es zwei Stück, die sind, glaube ich, prädestiniert als Beispiel. Das ist einmal Pretty Woman und das zweite ist Jenseits von Afrika. Ja, so ein bisschen älter, die beiden Filme. Ich schlafe da immer ein, ja. Und bei vielen Frauen, ja, ich weiß, Klischee und Schublade und was weiß ich was, die sind davon berührt. Ja, mir gibt es so einen Film relativ wenig. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen stumpf, was dies betrifft. Ja, gebe ich auch zu. Ja.
Vielleicht
Ich glaube, das
treffen
leicht,
dich
ja.
dann
Aber
allerdings andere Filme. Davon gehe ich nämlich zumindest fest
ja,
aus.
Star Trek, Star Wars, ganz klar. Ja. Kann meine Frau nichts mit anfangen. Ist halt
Aber
so. Ja.
wahrscheinlich
Aber
treffen die
jetzt.
sich dich auch nicht so emotional, dass du dabei weinen musst, zum Beispiel.
Ich habe früher bei Winnetou geweint. Bei Winnetou 3, als er verstarb.
Ja, der Todesszenen, na gut, das ist natürlich schon auch eine Geschichte. Auch da haben wir natürlich im Film einige Beispiele. Star Wars, Star Trek gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen Todesfall, der einen emotional durchaus berühren kann. Das kann ich schon gut verstehen.
Ja, kann, aber also mich da weniger, mich da weniger. Ich weiß ja, es sind Schauspieler, die sterben nicht
Das
wirklich.
stimmt, und du bist wahrscheinlich so sehr in
Und
diesem Science-Fiction-Umfeld. Das ist ja dann doch viel, naja, Action. Lastig, logisch, viel Geballer. So, und dann kommt diese emotionale Szene, die dir dazwischen irgendwie, naja, die dich vielleicht auch einfach gar nicht so abholen kann. Die siehst du zwar visuell, du nimmst es wahr, du kannst dich vielleicht reinfühlen, so ein Stück weit, aber eigentlich freust du dich innerlich schon darauf, dass es bald wieder losgeht mit der Action. Könnte sein. Ja.
das bald ja losgeht. Aber jetzt mal eine Frage, weil wir vorhin gesagt haben, dass solche Symbole oder irgendwelche Eindrücke, egal welcher Art, dass man die nicht wirklich wahrnimmt, kann das auch der, also bewusst wahrnimmt, kann das auch der Grund sein, dass wenn man sich einen Film x-mal anschaut, mir ist das passiert bei Herr der Ringe, dass man plötzlich Szenen sieht, denke ich, wo kommt jetzt die her?
Ja,
Ja, das ist ja, habe ich noch nie gesehen.
ich glaube, das liegt daran, dass du, weil du die Handlung dann schon kennst weil du im Grunde die Schritte, die danach folgen, schon in deinem mentalen Speicher schon abgelegt hast. Du weißt, aha, jetzt kommt Szene 1, jetzt kommt Szene 2, jetzt kommt Szene 3. Kannst du dich leichter auf die Umgebung konzentrieren, leichter Nebenschauplätze dir anschauen und merken. Und du wunderst dich dann, warum im Hintergrund plötzlich, keine Ahnung, eine Kathedrale auftaucht, ein Felsen, Tunnelgang, der dir im ersten Moment gar nicht aufgefallen ist. Vielleicht einer, der auch architektonisch besonders toll ist, was weiß ich was, was dir vorher nicht möglich war, weil du die Handlung verfolgen musstest, weil du wissen wolltest, wie funktioniert der Charakter, wie entwickelt sich der Charakter. Und dadurch entwickelst du natürlich nochmal einen ganz anderen Blick für Umgebung, für Details, für Kontexte. Ups.
Semiotik hat es auch etwas mit Werbung zu tun, in denen möglicherweise auch, ich sage jetzt mal, freundlich versteckte Botschaften enthalten sind.
Das war sehr
Weil, warum
freundlich,
versteckte?
freundlich und diplomatisch ausgedrückt.
Wenn man sich manchmal anschaut, wie irgendjemand in der Werbung ein Eis isst, ja, so isst, glaube ich, kein Mensch ein Eis, ja. Aber kann es sein, dass dann durch solche Handlungen mit dem weit geöffneten roten Mund, den das Eis eingeführt wird, ja, dass es dann irgendwas triggert, wenn wir im Supermarkt sind?
Selbstverständlich. Triggerpunkte sind natürlich ganz entscheidend. Da gibt es ganz unterschiedliche Momente. Und die Inszenierung, ich nenne es jetzt mal Inszenierung, weil wie du schon sagst, kein Mensch isst so ein Eis. Diese Inszenierung ist ja von den Unternehmen ins kleinste Detail geplant. Da geht es ja nicht nur um, also jetzt übertrieben gesagt, Grad und Positionierung des Mundwinkels, Geschwindigkeit des Eisschleckens. Da geht es ja auch um Position der Kamera, Lichteinstellungen. Also all diese Dinge werden ja ins kleinste Detail geplant und die werden ja nicht geplant und aufgestellt nach gut Glück und wird schon funktionieren, sondern weil man eine gewisse Bedeutung, eine gewisse Emotion übertragen möchte. Die Menschen selbst, die wissen im Normalfall nicht, dass sie in diesem Moment so etwas sind wie, naja, nicht unbedingt ein Semiotiker, denn ein Semiotiker ist ja der Analyst. Also ich analysiere ja dann diese Zeichenprozesse und was da passiert. Aber sie arbeiten zumindest nach semiotischen Methoden, weil sie genau sich überlegen, wo muss wie was platziert werden, damit die Bedeutung übertragen wird. Und klar, da werden natürlich nicht nur positive Botschaften gesendet. Da kann man natürlich auch sehr irreführend handeln. Also wie gesagt, gerade im Beispiel Film oder Verpackung. Film kann natürlich mit Kameraperspektiven, mit Einstellungen Dinge fokussieren, zum Beispiel mit einer Nahaufnahme. Im Hintergrund kann etwas passieren. Es gibt einen Schnitt. Es muss noch nicht mal einen Schnitt geben. Im Hintergrund ändert sich die Handlung radikal und der Zuschauer kriegt eigentlich gar nicht mit, dass sich das Raumsetting verändert, dass sich eine Handlung im Hintergrund weiterentwickelt. Einfach nur wegen der Kameraführung oder wegen der Schnittführung. Bei Produkten ist es ähnlich. Wie viel wird auf Produktverpackung verschleiert an Botschaften, an Produktinfos wird gegeben, die im Grunde kein Inhaltsstoff sind. Inhaltsstoffe werden angegeben. Ich sage jetzt einfach mal, eine fruchtige Beerenschorle mit 0,1% Beereninhalt, der Rest ist irgendwelche Extrakte oder irgendwelche Konzentrate. Aber es wirkt halt sehr glaubwürdig, es wirkt sehr glaubhaft, dadurch, dass man es mit anderen Zeichen kommuniziert. Deswegen, da kann auch sehr viel Irreführung passieren.
Ja, es hängt ja auch von der Formulierung ab. Es gibt den Direktsaft, es gibt den Natursaft, es gibt den. Das Konzentrat, extra aus Konzentrat gemacht und was weiß ich was. Die Leute wissen ja auch manchmal gar nicht, was das überhaupt bedeutet.
Richtig, genauso ist es. Und dann muss man im Grunde wissen, wie ist so eine Verpackung aufgebaut, wie funktioniert sie, wie kann ich den Text lesen. Ich kann dann natürlich auf die Rückseite schauen, mir die Inhaltsstoffe anschauen. Ich kann vielleicht darüber hinausgehen, mich noch auf der Webseite informieren über Inhaltsstoffe, mich darüber informieren, wie machen das andere Säfte, führen uns die alle in die Irre. Also ist es im Grunde nur ein Trittbrettfahrer, der halt so handelt wie alle anderen auch. Oder habe ich jetzt hier wirklich ein Betrugsprodukt vor mir? Aber da muss ich ja schon so geschult sein, auch als Mediennutzer, egal ob das jetzt eine Verpackung im Supermarkt ist oder ein Film, den ich mir gerade anschaue, der mich versucht zu manipulieren emotional, da muss ich schon sehr geschult sein und schon sehr versiert sein, um diese ganzen Strategien, die dahinter stecken, tatsächlich zu verstehen. Und ob das jeder von uns
Spa
sein
ja.
muss, bezweifle ich auch.
Ja, aber spannendes Thema und ich glaube, diese Semiotik, die begleitet uns auch im Supermarkt und zwar besonders an der Fleischtheke und ich glaube auch besonders an der Käse und Wurst, an der Käsetheke, was habe ich schon gesagt? Käsetheke, Brötchen, bei Brötchen, ja. Und bei Backwaren, weil es gibt Leuchten, die das Rot des Fleisches roter aussehen lassen, als es wirklich ist.
Genauso.
Und wenn du das zu Hause dann öffnest, dann ist es recht
Schau
blass.
dir die Obsttheken an. Also du hast jetzt gute Beispiele gebracht, das sehe ich natürlich, das sehe ich ganz genauso. Obsttheken haben momentan oder mittlerweile sehr, sehr helle Neonleuchten, die die Produkte sehr stark ausstrahlen. Sie wirken frisch, sie wirken kräftig, sie wirken saftig. Und kaum nimmst du sie nach Hause und packst sie aus, siehst du im Grunde schon die ersten Schimmelflecken, die du vorher gar nicht bemerkt hast durch dieses helle, kräftige Licht. Ganz klassische Beispiele, wie wir da durch, im Grunde in die Irre geführt werden können, ja.
Und ich habe letztens irgendwo eine Doku gesehen, warum die Obsttheke bei den Supermärkten in der Regel direkt hinter dem Eingang sich befindet, weil dann der Besucher, der Kunde, die Kundin den Eindruck bekommt, ui, hier ist alles frisch. Also nicht nur das Obst, sondern auch im Hintergrund die Nudel und das, was weiß ich was. Das ist alles frisch und hier ist ja Leben und Qualität und es bleibt dann irgendwie im Hirn
Ja,
hängen.
da hat sich jemand den größeren Kosmos, den Makrokosmos angeschaut, also eben nicht auf Regalebene oder auf Produktebene, sondern tatsächlich auf der Gesamtfläche Supermarkt. Auch da, ich meine, da bin ich jetzt wirklich kein Experte, aber was die Supermarktaufstellung ansteht, da gibt es Category Manager, Supermarktleiter, die sich damit sicher besser auskennen. Aber es macht mit Sicherheit auch Unterschiede, wo steht der Einkaufswagen, wenn ich den Supermarkt schon betrete? Wie ist der Parkplatz gestaltet, damit ich einen einfachen Zustieg habe? Wo muss der Pfandautomat stehen? Der stand ja eine ganze Zeit lang im Supermarkt. Jetzt ist er ja im Grunde aus dem Supermarkt rausgezogen worden, teilweise in unterschiedlichen Bereichen, einfach um den Besucherfluss annehmlicher zu machen. Also all diese Gedanken kann man sich natürlich machen, wenn man sich die einzelnen Standpunkte, die einzelnen, ich würde eben dazu sagen, die einzelnen Zeichen wie einen Gesamttext versucht zu analysieren und da dann die entsprechenden Ableitungen zu treffen. Wie zum Beispiel, platziere das Obst, die Früchte ganz nach vorne, gibt eine Frische, du hast das Erlebnis, den kompletten Laden durch.
Spannend, super spannend. Und also ich dachte am Anfang des Interviews oder als ich mich hier auf das Interview vorbereitet habe, wir reden heute über Logos und Schilder. Ich wusste nicht, dass das der Bereich so komplex ist. Also im Bereich Produktdesign sich mit dem Produktdesign beschäftigt, mit der Psychologie beim Einkaufen, beim Vertrieb, bei was auch immer. Super, super spannend. Und wie kann man das denn in ein Unternehmen ja transportieren jetzt? Was kann man da machen, indem man halt die Gebäude schön gestaltet oder ausleuchtet oder was? Wie wirkt sich das auf die
Ja, das
Prozesse
sind
aus?
ehrlicherweise sehr anschauliche Beispiele, die ich auch gerne anbringe, denn tatsächlich kann man das ja auch auf einen viel größeren Rahmen spannen. Ich könnte analysieren, wie funktionieren unsere Kommunikationen im Unternehmen. Das wäre dann eher so schon Richtung Change Management, Change Kommunikation. Ich verstehe, dass gewisse Hierarchieebenen in Meetings zusammenkommen, andere nicht. Dadurch geht Informationsfluss verloren. Wie kann ich diesen Informationsfluss verbessern? Das könnte ich alles auf so einer Makroebene ja auch machen. Also Kommunikation im Unternehmen als Text untersuchen. Wo geht es los? Wo hört so eine Kommunikation auf? Wo fangen wir an? Wo endet sie? Anschaulicher und praktischer und tatsächlich umgesetzt wird es natürlich, so wie du es gesagt hast. Wo können wir Markenbotschaften im Unternehmen präsentieren? Also das ist auch das, was ich implementiere, wenn ich im Unternehmen bin. Wo können wir unseren Slogan vielleicht an die Wand projizieren als Bild, als Graffiti, wie auch immer, ne? Also so, dass es halt unsere Werte widerspiegelt. Wenn ich jeden Morgen an einer nackten weißen Wand vorbeilaufe, hat die für mich natürlich keine Bedeutung. Wo soll sie auch die Bedeutung herbekommen? Ist halt eine weiße Wand. Wenn da jeden Morgen draufsteht, guten Morgen, wir freuen uns auf dich oder Happy Sunshine, was auch immer, ja, vielleicht die drei Kernwerte des Unternehmens, dann laufe ich an dieser Wand natürlich mit einer ganz anderen Emotion vorbei und das jeden Morgen. Deswegen sehr plastisches Beispiel und tatsächlich auch das, was im Unternehmen häufig eingesetzt wird. Es gäbe noch theoretisch die Möglichkeit und manchmal auch praktisch eingesetzt, das Ganze auf einen Makrokosmos zu spannen.
Ja, und wenn das an der Wand steht, dann sollte es nicht ausgebleicht sein, die Farben sollten nicht herunterlaufen, sondern sollten einigermaßen frisch dargestellt sein, die Slogans, damit sie nicht als veraltet oder irgendwie, ja, völlig, ja, veraltet halt rüberkommen, sondern frisch.
Genau. Wo wir noch nur visuell wären, auch da könnte man dann haptisch und optisch, akustisch wieder argumentieren. Man könnte vielleicht auch Pflanzen, die man anfassen kann, noch mit dazustellen, wenn es dem Unternehmensbild dient. Man muss natürlich auf Corporate Identity achten, dass man die richtigen Farben wählt. Also dann wären wir wieder in diesem Markenkosmos, den du gerade beschrieben hast, der halt, den du jetzt auch klassischerweise mit dem Thema verbunden hättest, was ja Sinn macht. Es geht aber darüber hinaus weiter. Und da habe ich mich jetzt ehrlicherweise sehr gefreut, dass wir das Gespräch in diese Richtung führen konnten. Denn natürlich ist es naheliegend, über Logos zu sprechen, über Slogans, über Marketing zu sprechen. Es ist aber viel mehr als Marketing. Und nur weil ich es im Marketing tagtäglich nutze als Marketingleiter, heißt es ja nicht, dass Marketing das einzige Thema ist, wo wir Semiotik brauchen können.
In welchen Bereichen gibt es das noch?
Ganz häufig in der Marktforschung, also Semiotik wird häufig in der Marktforschung eingesetzt für qualitative Analysen, quantitative Analysen. Klar, ich mache eine Umfrage, frage 100 Leute, kennen Sie die Marke XY? Ich brauche es beispielsweise, wenn ich Produktverpackungen optimieren soll. Also wir haben klassischerweise, ich habe Produkt XY, nehmen wir
XY.
Kartoffelteig. Ja, für Klöße Kloßteig, nehmen wir Kloßteig. Der Kloßteig hat eine rot-schwarze Verpackung, wunderbar, ist angerichtet auf einem Tisch. Und das Unternehmen kommt und sagt, der Kloßteig, die Verpackung, die wirkt schon, aber sie transportiert unsere Werte, bayerische Heimat, leider viel zu wenig. Was können wir tun, damit bayerische Heimat in dieser Verpackung verkörpert wird?
Alpen, Kuh, Wiese.
Klasse, oder? Wie wäre es noch mit einer blau-weißen Tischdecke, blau-weißer Himmel?
Frau mit Dirndl.
Siehst du, da kommt doch eine ganze Menge zusammen. So, natürlich war das jetzt ein
Ja.
sehr, sehr einfaches Beispiel, aber du hast sofort verstanden, worauf läuft es hinaus. Und das kann man natürlich noch viel detaillierter machen. Und deswegen gerade in diesem Bereich Marktforschung, Marktanalyse ist Semiotik sehr stark.
Wenn ich jetzt mir das so ganz überlege, was da so passiert, dann bist du ja auch psychologisch recht gut geschult. Hast du da auch eine Zusatzausbildung gemacht oder kommt das Training on the
Ja,
Job?
das kommt on the job tatsächlich. Und da gibt es ja in der Wissenschaft auch starke Studiengänge, die sich mit der Psychologie beschäftigt. Wirtschaftspsychologie fällt mir da als erstes ein. Das ist in dem semiotischen Studium, wie es ich erlebt habe, an der Universität Passau, auch wie es in anderen Universitäten in Deutschland, es gibt nicht so viele, die sich mit Semiotik beschäftigen. In Passau, in Potsdam und in Landau wird es noch gemacht, sonst gibt es da gar nicht viel Chemnitz. Ist ein stark sprach- und textwissenschaftliches Grundstudium. Also das hat mit Psychologie eigentlich wenig zu tun. Und ich habe mich da in diese Richtung auch nicht fortgebildet.
Okay. Was ich aber spannend fand ist oder finde, ist, dass es gibt ein Paradoxon, das heißt das Auswahlparadoxon. Das fand ich aber richtig spannend. Da hat wohl irgendeine Marmeladenfirma, die hat den Supermarktbesuchern sieben Geschmacksrichtungen an Marmelade so zur Verfügung gestellt und hat gesagt, du probier mal, ja. Und da wurden, was weiß ich, was X nachher auch davon gekauft. Ja, schmeckt gut, ja. Und dann haben die das auf 21 erhöht, 21 verschiedene Geschmacksrichtungen und da wurde nur noch ein Drittel verkauft. Weil zu viel. Hat das auch was mit Semiotik zu tun. Sprich, mein visueller Eindruck überfordert mich einfach. Ich kapiere es nicht mehr.
Ja, der visuelle Eindruck überfordert mich. Ich kapiere es nicht mehr. Da würde ich d'accord gehen. Beim Geschmackserlebnis aus 21 Marmeladen von mir aus in Blindverkostung abzuschmecken, was ist was, da ist es wohl wenig. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das semiotisch analysieren soll. Dann würde ich eher sagen: Naja,
Okay.
das hat jetzt mit Semiotik wohl weniger zu tun, sondern eben eher mit psychischer Wahrnehmung.
Wie lange studiert man denn Semiotik?
Ich habe 3 Jahre im Bachelor, 2 Jahre im Master, 3 Jahre Promotion studiert. Da kommt dann einiges zusammen. Aber klar,
Okay.
normalerweise ist die Semiotik im wissenschaftlichen Studium nur ein Randbestandteil von einem Studium Generale, zum Beispiel von Germanistik, zum Beispiel von Medienwissenschaften. Also meist hat man es vielleicht für 1, 2, 3 Semester als Teilbereich.
Ja, also ich finde es sehr, sehr interessant, dass man hier beeinflusst wird. Und manchmal können wir uns, wenn wir jetzt nochmal zurück zum Bereich Logo gehen, auch gar nicht an das Logo erinnern. Also wir wissen schon das Logo, aber wir wissen gar nicht, wie es wirklich aufgebaut ist. Bestes Beispiel, Deutsche Bank. Bei der Deutschen Bank geht der Balken von unten links nach oben rechts oder von oben links nach unten rechts. Wir sehen das, wir kennen das Logo, aber wir wissen in der Regel nicht, wie es aufgebaut ist. Oder bei Lacoste. Schaut das Krokodil nach links oder schaut es nach rechts? Ja, wir kennen es, aber wenn wir es sehen, ist der Wiedererkennungswert sofort da. Und ja, also sowas finde ich
Da
sensationell,
können wir
ne? Dass
natürlich auch
man.
begründen, dass zum Beispiel ein Graph, den wir ja von links nach rechts für gewöhnlich in unserem Kulturkreis lesen, genauso wie wir Schrift von links nach rechts lesen, ein Graph, der von
Also
ein
mathematischer
mathematischer
Graph,
Graph, ja,
mathematischer Graph. Okay,
genau,
ja.
der von links nach rechts gesehen nach oben zeigt, also Tendenz nach oben geht, wirkt für uns natürlich viel angenehmer als ein Graph, der tendenziell nach unten zeigt. Wenn wir also den Balken in unserem Markenlogo von links unten nach rechts oben ziehen, hat das eine positive Wirkung. Von links oben nach rechts unten, Abwärtsspirale, eine negative Wirkung. Deswegen wirst du wahrscheinlich in
Ja, da
sehr
lege ich
vielen
mein Geld
Logos,
nicht an, genau.
sehr vielen Logos eher von links unten nach rechts oben sehen.
Ja, da lege ich, wie gesagt, mein Geld nicht an, weil da geht es ja nach unten.
Genau. Naja, Kommt drauf an, wenn du natürlich dein Geld ganz unten anlegst und es geht bergauf, hast du alles richtig gemacht.
Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Hast du völlig recht, hast du völlig recht. Haben wir irgendetwas vergessen bezüglich des Podcasts?
Ich könnte stundenlang mit dir weitersprechen, Ulrich. Es macht wahnsinnig Spaß. Aber ja, wir sollten vielleicht irgendwann mal zum Punkt kommen, damit wir nicht allzu
Ja,
sehr.
immer wir wollen ja nur einen Überblick geben, was es ist. Also wenn ich das richtig zusammenfassen kann, ist Semiotik, wie gesagt, ist nicht nur Logos, Schilder und Verpackungen und welche Schriftart, welche Schriftfarbe verwende ich, wie fühlt sich das Ganze an, sondern es ist wirklich alles auch zwischenmenschlich. Ja, wenn wir flirten miteinander, ja, habe ich jetzt meine Haare so, ziehe ich die Klamotten an, ziehe ich jene Klamotten an. Also alles, was nach außen wirkt, egal in welcher Art und Weise auch immer. Und das ist sehr viel Psychologie, habe ich auch heute gelernt, ist dabei, die sich nachher auf unser Verhalten, unsere Einstellung zu was auch immer auswirken kann. Und ja, ich finde es spannend. Und wir können uns manchmal gar nicht mehr daran erinnern.
Ja, das ist
Das
richtig, das ist richtig. Die Kernfrage, die wir im Grunde behandeln, ist, wie entsteht Bedeutung? Das ist im Grunde die Kernfrage, die wir behandeln. Ja, durch welche Zeichen, wie nehmen wir die Zeichen wahr? Nehmen wir sie wahr oder nehmen wir sie nicht wahr? Welche sozialen Interaktionen gehören ein? Welche kulturellen Einflüsse, welche Werte und Überzeugungen spielen mit? Welche emotionalen Prägungen haben wir schon im Kindheitsalter mitgenommen, die wir jetzt übertragen? Warum sind Marken, die wir in der Kindheit schon vertraut kennen, IKEA, McDonald's,
Lego.
Lego, Capri-Sonne, warum sind die so prägend für uns? Was müssen Marken dann tun, damit sie eben diese Prägung ins Alter mitnehmen können, damit auch die Eltern ihren Kindern diese Produkte wieder weitergeben wollen? Also, wie entsteht für uns Bedeutung und das zu analysieren, wie entsteht diese Bedeutung, das ist im Grunde das Kernthema, das wir mit Semiotik behandeln.
Ja, und wie kriegt man es hin, dass man ein Produkt mit dem Produktnamen gleichsetzt.
Ja.
Beispielsweise Tempo. Ja, gib mir mal ein Tempo. Das kann jetzt auch irgendein Taschentuch von einer anderen Firma sein. Wir verwenden aber Tempo. Oder, das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, da gibt es ja gerade irgendwie eine Abmahnwelle. Ich sage es trotzdem. Imbusschlüssel, ja, auch wenn der gar nicht von der Firma Imbus ist, ja, sondern halt von einem anderen Hersteller, wir sagen trotzdem Imbusschlüssel. Oder wie heißt das Plastik da? Plexiglas.
Plexiglas, Tesa.
Plexiglas ist in Wirklichkeit Acryl, genau. Getesa, genau aus demselben Grund. Das heißt, die haben es geschafft. Und die haben es geschafft, dass sie ein Produkt mit ihrem Namen verbinden und dass der Produktname wertiger ist in der, im Sprachgebrauch als der, als das, ja, als dieses Ding, was man da verwendet an sich. Ja. Bin
Da
ich
könnte
mal.
ich natürlich
Finde
jetzt
ich super
auch
geil.
groß ausholen, woraus besteht ein Zeichen? Aus einem Bezeichnenden und aus einem Bezeichneten, also aus einem Redegegenstand. Wenn ich dich jetzt frage, was ist für dich ein Baum, dann hast du eine gewisse Vorstellung. Ja? Ich denke an einen Christbaum, Tannenbaum. An was hast du gedacht?
Ja, ein Christbaum tatsächlich, weil wir haben hier draußen einen im
Ja,
Garten.
siehst du?
Also ganz
Hätte auch
normal einen
eine Eiche,
Nadelbaum, ja.
hätte er ein Ahorn, rote Blätter, grüne Blätter, keine Blätter, weil Winter, unterschiedlichste Vorstellungen, ja. Und wenn wir sagen, was ist für dich ein Klebstoff, dann denken die meisten vielleicht an Uhu, an Tesa, also Synonym, Tesa, klar, oder ein Klebestreifen, Plexiglas, was ist für dich ein Blas, ja, so ein Plexiglas. Da haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Manchmal decken die sich sehr stark mit einem Markenprodukt, naja, und dann kommt genau sowas zustande.
Ja, kommt darauf an, wie wir geprägt wurden in der
Genau so ist
Kindheit.
es ja.
Völlig richtig. Völlig richtig, ja. Oder Premium-Marken in eine Premium-Marke, je nachdem. In der Regel ist es Mercedes oder BMW. Das wechselt sich ja, glaube ich, so immer ein bisschen ab. Ja. An Lexus und sowas denkt da, glaube ich, niemand. Oder
Automobilbereich, ja.
Rolls-Royce.
Ja,
Ja, im
gibt es mit Sicherheit
Automobilbereich.
mittlerweile den einen oder anderen, der Tesla in den Ring werfen würde. Ja,
Ja, da mag ich jetzt aber nicht über Premium
ja, und
sprechen.
ich
Also das
glaube aber,
ist.
das würde passieren bei dem einen oder anderen, ja. Denn zumindest was die Servicequalität angeht, habe ich mir sagen lassen, ist Tesla unschlagbar. Ich kann damit nichts anfangen, aber ja.
Also ich kann es ja auch nicht sagen, wir fahren BMW und da ist alles also so, wie es sein soll. Also ich habe jetzt nichts Negatives, aber ich glaube, das ist in jeder Branche so, egal wo du hingehst, zum Bäcker, zum Autohändler, ins Krankenhaus oder sonst wo. Es gibt Leute, die machen gute Erfahrungen, es gibt Leute, die machen schlechte Erfahrungen. Ja, also das ist, es ging ja eher um die Premium-Marke, was uns da so alles
Aber
einfällt.
klar, wenn es
Ja,
darum geht,
spannend.
was wir oder welchen Dingen wir Bedeutung beimessen, ist natürlich persönliche Erfahrung der Treiber Nummer eins. Keine Frage.
Wenn du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen Tipp geben könntest, welcher Tipp wäre das dann?
Eine Tipp. Du meinst, wie wir mit Semiotik umgehen können oder ganz allgemein? Dann würde ich nämlich ganz allgemein sagen, es ist meiner Meinung nach, obwohl wir Medien überflutet werden, ganz oft so, dass wir uns der Bedeutung unserer eigenen Handlungen nicht so bewusst sind, wie wir es sein könnten. Als Empfehlung oder als Tipp, seid mitfühlend, lebt eure Werte, teilt euer Wissen, tragt Bedeutung in die Welt, denn teilweise ist die Welt doch ein ziemlich bedeutungsleerer Ort und eigentlich sind wir Menschen, wir Personen viel zu bunt und viel zu spannend, als dass wir unsere eigenen persönlichen Werte, Überzeugungen nicht mit unserer Umwelt teilen sollten.
Wunderbarer Schlusssatz, dem kann ich noch einen hinzufügen, ja. Und was jetzt das Thema heute betrifft, ist, schaut euch, wenn ihr euch Filme anschaut oder Werbung, bei Werbung ist es ja relativ einfach, weil die Clips sehr kurz sind, nicht die Werbung an, konsumiert sie nicht, sondern schaut mal hin. So ein bisschen analysieren, warum ist das so? Warum wurde gerade dies oder jenes gemacht?
Eine klasse
Ja, und
Aufforderung.
halt auch mal.
Ich wette, da wird jetzt der ein oder andere ganz engagiert zuschauen und einiges mitnehmen.
Ja, hoffe ich, ja, dass man ja, da ein bisschen drauf achtet. Wo werde ich manipuliert? Und wer sagt, er wird nicht manipuliert? Ella Badge, jeder wird manipuliert. Das gehört einfach dazu. Ah ja, noch eine Frage fällt mir gerade ein. Wie oft muss man denn eine Werbebotschaft wiederholen, bis sie denn wirklich, ich sag jetzt mal, bei der Mehrheit der Menschen sitzt?
Man sagt, dass man eine Werbebotschaft über 5 unterschiedliche Kontaktpunkte platzieren muss, dass sich ein Interessent und ein Konsument nicht mehr von der Marke lösen kann. Wenn du also eine Werbebotschaft hast und sie erreicht dich über Social Media, dann wirst du von der Werbung ja verfolgt. Das heißt, sie erreicht dich nicht nur über Facebook oder Twitter, sondern du bekommst vielleicht, schaust du mal auf die Website. Die Webseite findest du interessant, also meldest du dich für den Newsletter an. Du bekommst ein Newsletter. Dann bekommst du das erste Probeprodukt zugesendet. Du hältst es in der Hand. 5, 6 Touchpoints, du bist gefangen.
Aber diese Proben, die werden ja auch aus einem anderen Grund verschickt. Diese Proben werden verschickt, damit wir ein schlechtes Gewissen haben. Psychologie. Psychologie bedeutet nachher, ja, die haben mir jetzt was geschickt, ich muss bei denen jetzt was kaufen. Es gibt auch irgendwie einen Namen dafür, für dieses Verhalten. Aber es läuft unbewusst ab. Wir machen es nicht bewusst.
Wären wir wieder bei der Bewusstseinsfrage.
Richtig.
Und so viel zur
Wunderbar.
Beeinflussung.
Gut,
Ja?
dann. Zu viel zur Beeinflussung. Dann haben wir es für heute bei einem spannenden Thema. Und für ein spannendes Thema kann man dich kontaktieren, wenn man irgendwelche Fragen hat. Wäre das denkbar oder ist es außerhalb deiner Arbeitszeit nicht
Das kann
machbar?
man jederzeit. Ich habe eine Webseite, ich bin aktuell nicht irgendwie selbstständig tätig, aber ich habe eine Webseite, über die kann man mich kontaktieren. Natürlich auch viele Infos zum Thema finden, zum Thema Semiotik. Showmethemeaning.com. Zeig mir die Bedeutung, passend zum Thema.
Wird verlinkt in den Shownotes zu diesem Podcast.
Danke dir, Ulrich.
Dann bedanke ich mich bei dir recht herzlich, bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch, für den tollen Podcast oder beziehungsweise für die Aufmerksamkeit. Viel gelernt heute. Und wie gesagt, ich fand das super, super spannend, super interessant, weil es doch mehr abdeckt, als ich ursprünglich dachte, das Thema.
Hat mich sehr gefreut. Danke dir.
Bleib gesund, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Bleib gesund, lieber Klaus. Alles Gute. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. Servus und bye bye.